Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Morgen ist es ein Jahr her.
Dann kam die Polizei, ein Streifenwagen, ich weiß es sogar ganz genau, die sind in die falsche Straße eingebogen. Da haben wir mit dem Handy versucht, die hierher zu rufen zum Tatort. Dann ist die Polizei gekommen, zwei Leute sind ausgestiegen, die sind direkt zu mir als erstes gekommen, weil ich ja draußen vor der Tür lag. Dann kamen noch mehr Polizeiautos, irgendwann mal war ein Helikopter über mir gewesen. Es war alles voller Polizei gewesen und kein einziger Krankenwagen war da, muss man sich mal vorstellen.
Das sagt ein Überlebender des Anschlags von Hanau. Am 19. Februar 2020 erschoss Tobias R. in Hanau 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln. Danach mutmaßlich seine Mutter und sich selbst. Welche Spuren das hinterlassen hat und wie die Forschung versucht, solchen Taten vorzubeugen, darüber berichten wir heute in unserem Schwerpunktbeitrag. Unsere weiteren Themen: Rock Your Life. Eine Langzeitstudie belegt die Wirksamkeit eines Mentoring-Programms für benachteiligte Jugendliche. Kindererholungsheime als Orte der Gewalt. Über das Elend der Verschickungskinder habe ich mit der Autorin Anja Röhl gesprochen. Grün, günstig, gemeinschaftlich. Eine Hamburger Ausstellung gibt Einblick in die Wohnformen der Zukunft. Und wir werfen einen Blick auf Märchen im Nationalsozialismus. Zwischen Propagandainstrument und Mutmacher. In der Corona-Krise ist immer wieder von Kindern und Jugendlichen die Rede, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben und durch das Homeschooling viel Unterrichtsstoff verpassen. Doch auch in normalen Zeiten treibt Bildungsökonomen die Frage um, wie zum Beispiel Teenagern geholfen werden kann, Defizite aufzuholen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das Münchner IFO-Zentrum für Bildungsökonomik an der Universität München hat kürzlich das Mentoring-Programm Rock Your Life unter die Lupe genommen. Ein Projekt, das seit 2009 knapp 6.900 Mentoring-Paare an 52 Standorten in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden auf den Weg gebracht hat. Isabel Fanrich Lautenschläger über die Ergebnisse der Studie, für die Wissenschaftler mehr als 300 Jugendliche befragt haben, und über ehemalige Teilnehmer.
Ich war halt wirklich ein Mensch, der sehr auffällig war, schon immer. Na, ADS jetzt nicht, ja. Aber ich bin halt von einer Gruppe, sage ich mal, immer der Clown irgendwie oder derjenige, der halt auffällig ist, ja. Der halt immer in der Regel etwas lauter ist oder das letzte Wort hat.
Egbert Pahler war 15 Jahre alt, als Studierende das Rock Your Life-Projekt in seiner Klasse im Berliner Bezirk Wedding vorstellten. Sie boten an, einzelne Schüler und Schülerinnen der integrierten Sekundarschule 1 bis 2 Jahre lang bis zum mittleren Schulabschluss in der 10. Klasse, dem MSA, wie es in Berlin heißt, als Mentoren zu begleiten. Er habe eine Chance darin gesehen und zugesagt, berichtet der heute 25-Jährige.
Ich fand das wirklich cool, dass da halt jemand ist, der jetzt nicht so eine ganz nahe Bindung hat, aber trotzdem Interesse an der eigenen Person. Also ich habe das damals halt als Unterstützung halt an mein Selbstbewusstsein gesehen.
Egbert Pahler sei am Anfang sehr schüchtern gewesen und habe ihn das ganze erste Jahr lang gesiezt, erzählt Thomas Weiß, der damals an der TU Berlin Fahrzeugtechnik und erneuerbare Energien studierte. Gleich zu Beginn habe er dessen Eltern, der Vater ein gebürtiger Berliner, die Mutter aus der Türkei stammend, besucht.
Ich wurde echt wirklich herzlich aufgenommen. Ja, und es war immer interessant zu sehen, in welchem Umfeld er lebt und wie die Wohnung eingerichtet ist. Anders als jetzt bei mir zu Hause, also wenige Bücher, auch wenig Einrichtungsgegenstände und dann natürlich auch wenig Platz. Also es hatte nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer. Irgendwie schon eine andere Welt.
Der Student hatte in Mentorentrainings gelernt, Egbert Pahler gezielt nach dessen Zielen und Stärken zu fragen und danach, wer ihm dabei helfen könne, diese Ziele zu erreichen. Im Vordergrund hätte trotzdem gestanden, Schulnoten und Sprachkompetenz zu verbessern und nicht zuletzt den Schulabschluss zu erreichen.
Also wir haben uns 1-2 Mal im Monat getroffen. Wir haben dann Englisch-Texte gelesen, damit sie den Wortschatz verbessern, und in Deutsch. Dann haben wir auch viel gelesen und ich habe viele Fragen gestellt, ob er die Texte versteht. ja, das war so eigentlich die klassische Mentorenarbeit. Und trotzdem haben wir auch in der Freizeit viel gelacht und Fußball gespielt. Und das war kein reines Nachhilfeprogramm, aber das Ziel war, ihn einfach stark zu machen in verschiedenen Lebensbereichen.
Es sei sehr schwierig, benachteiligten Jugendlichen im Teenageralter erfolgreich zu helfen, betont Professor Ludger Wössmann. Der Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik an der LMU München wollte herausfinden, ob dies einem Mentoring-Programm wie Rock Your Life tatsächlich gelingt. Deshalb hat er mit seinem Team 308 Jugendliche in 19 Schulen in 10 deutschen Städten befragt. Ein Teil davon hatte am Mentoring teilgenommen, der andere Teil sich lediglich für die knappen Plätze beworben und nicht mitmachen können. Um das Ausmaß ihrer Benachteiligung überhaupt messen zu können, orientierten die Wissenschaftler sich an einer in der Soziologie üblichen Fragestellung.
Wie viele Bücher habt ihr eigentlich zu Hause? Weil das insgesamt in der Soziologie ein entwickeltes Maß ist, was irgendwie sehr schön abdeckt, sowohl den Bildungs- als auch den sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund. Das ist maximal so ein kleines Regalbrett voll von Büchern zu Hause. Das sind insgesamt unter den Jugendlichen in Deutschland nach diesem Maß etwa 23%, also ein knappes Viertel. In der Studie, die wir jetzt gemacht haben, also sprich in den Jugendlichen, die Rock Your Life anspricht, ist das fast die Hälfte. Das heißt also, dass dem Programm sehr stark gelingt, auch die wirklich Benachteiligten anzusprechen, wenn auch nicht nur.
Um wiederum zu messen, inwiefern die Teilnehmer durch das Mentoring-Programm später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, orientierte sich das Wissenschaftlerteam an 3 Komponenten.
Das erste ist so mehr im kognitiven Bereich, ganz konkret die Schulnote in Mathematik. Und in dem Bereich sehen wir einen sehr starken positiven Effekt für die stark benachteiligten Jugendlichen, so dass sie im Durchschnitt 0,4 Notenschritte besser sind, wenn sie am Programm teilgenommen haben, im Vergleich zu der Gruppe, die nicht an dem Programm teilgenommen haben. Das heißt, dieses Mentoring hat eben insgesamt nach einem Jahr die schulischen Leistungen sehr stark verbessert.
Stärker noch als die Mathe-Note beeinflusste das Mentoring den nicht-kognitiven Bereich, sagt Ludger Wössmann. Die Schüler und Schülerinnen hätten vor allem ihre Fähigkeit zur Geduld gesteigert, konnten heute auf etwas verzichten, um in der Zukunft mehr zu bekommen. Und nicht zuletzt sei der Anteil derjenigen, die bereits über ihre berufliche Zukunft nachdachten, unter den Mentees viel höher gewesen als unter jenen, die nicht an Rock Your Life hatten teilnehmen können.
Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Jugendlichen angeben, dass diese Mentoren für sie als Ansprechpartner fungieren, über die sie über ihre eigene Zukunft reden können. Und überall, wo das der Fall ist, sehen wir besonders starke Effekte. Die Mentoren sind auch Quelle für Informationen über mögliche zukünftige Berufswahl. Und diese Mentor-Mentee-Beziehungen führen auch dazu, dass sich bei den Jugendlichen die Einsicht stärkt, dass Lernen in der Schule durchaus auch nützlich sein kann, zum Beispiel für einen späteren Beruf.
Bei Jugendlichen im Alter von 15 Jahren handle es sich also nicht um ausweglose Fälle, resümiert der Bildungsökonom. Zwar könnten Mentoren Familie nicht ersetzen, aber bestehende Defizite teilweise ausgleichen. Die Wirkung des Programms sei sogar so groß, dass die Lücke zwischen den stärker und den weniger stark benachteiligten Jugendlichen geschlossen werde. Nach Ansicht von Mentor Thomas Weiß hängt dies auch mit der Botschaft von Rock Your Life zusammen. Mach etwas aus deinem Leben. Bei Egbert Pahler sei hinzugekommen,
dass ich jetzt auch einen interessierten Schüler hatte und einen Mentee hatte, der hatte jetzt auch so keine Drogenprobleme oder andere Probleme oder er war wirklich auch offen mir gegenüber und ist natürlich zu den Treffen gekommen. Das gab bei anderen Mentorenprogrammen ist es dann oft dann auch im Sand verlaufen. Und er ist aus einer stabilen Familie gekommen mit 2 Eltern, die ihn schon auch unterstützt haben. Also er war jetzt kein Extrembeispiel für schwierige Verhältnisse. Ne?
Nach mehr als 10 Jahren haben die beiden nach wie vor Kontakt. Dass Egbert Pahler nach der Ausbildung zum Einzelhandelsverkäufer und der Zwischenstation bei einer Bank wieder zu seinem Traumjob als Autoverkäufer zurückkehrt, über all diese Schritte hat er seinen Mentor informiert. Und immer holt er sich dessen Feedback.
Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch geworden. Ja. Ich bin gar nicht zurückhaltend und ich möchte in Zukunft auch mal Führungskraft werden.
Sie waren zu dünn und sie sollten sich erholen. Kinder, die in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zur Kur verschickt wurden.
Mehrere Wochen verbrachten sie ohne ihre Familie in Kindererholungsheimen, oft an der See oder in den Bergen. 8 bis 12 Millionen Kinder teilten in den 1950er bis 1990er Jahren die Erfahrung eines Aufenthalts in Kinderheimen und Kinderheilstätten der alten Bundesländer, zum Teil mit traumatischen Folgen. Eine von ihnen ist die Journalistin Anja Röhl, die 1961 und 1963 selbst in einem solchen Heim war. Sie hat ihre Erlebnisse in einer Zeitung und auf ihrer Internetseite veröffentlicht und über 250 Zuschriften erhalten von Menschen, denen Ähnliches widerfahren war. Diese betroffenen Berichte waren Ausgangspunkt dafür, weiter zu recherchieren, Literatur zu sichten und Licht in das Dunkel eines bislang kaum erforschten Themas zu bringen. Die Ergebnisse sind in das gerade erschienene Buch »Das Elend der Verschickungskinder« eingeflossen. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin Anja Röhl gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, worin denn konkret das Elend der Verschickungskinder lag.
Man kann es eigentlich am besten mit dem Begriff des schmerzhaften Heimwehs beschreiben. So haben die Kinder das in Erinnerung behalten. Und wenn sie dann den Erinnerungen nachgehen, dann enthüllen sich Szenen, die sie wie Bildausschnitte, wie Filmausschnitte in ihrem Inneren haben. Die häufigste Nennung ist das zwangsweise Einfüttern von Essen. Und zwar mit den verschiedensten Methoden. Die Kinder müssen sitzen bleiben vor dem Teller, bis sie aufgegessen haben. Das kann sich bis in die Nacht, und einen habe ich sogar gehabt vor kurzem, die ganze Nacht durch hinziehen. Die Kinder werden, denen wird gewaltsam der Ober- und Unterkiefer hoch und aufgedrückt und das Essen wird ihnen eingeschaufelt. Eine habe ich, deren Zöpfe wurden am Stuhl festgebunden und ihr wurde das Essen eingefüttert. Das ist so das eine. Dann gibt es die Toilettenverbote, beziehungsweise zu bestimmten Zeiten, nur 3-mal täglich durfte man auf Toilette, nachts und während des Mittagsschlafes nicht. Wenn die Kinder dann eingenässt haben, bekamen sie fürchterliche Strafen, unter anderem, dass sie kalt abgeduscht wurden, dass sie ihr Bett abziehen, selber waschen mussten, obwohl sie erst 4 Jahre alt waren, oder auf den Tisch gestellt wurden und von allen anderen beleidigt und ausgelacht werden sollten auf Anweisung der Tanten.
Wieso ist das Schicksal so vieler Kinder nicht vorher ins öffentliche Bewusstsein gelangt?
Das habe ich mich auch gefragt. Also es ist ganz eindeutig, woran es liegt. Die Kinder, die waren 6 Wochen dort. Die Eltern hatten sie geschickt, weil sie sich erholen sollten, sind gesundheitlich verordnete Kuren gewesen. Der Arzt musste eine Diagnose stellen. Während sie dort waren und sie hatten die schlimmen Erlebnisse, durfte kein Besuch, es gab ein eindeutiges Besuchsverbot, das war überall verordnet, und es gab auch eine Briefzensur. Auch diese ist gerechtfertigt worden in einer Schrift von dem Sepp Vollbert, der dazu ein Grundlagenbuch geschrieben hat, 1964. Je nachdem, wie klein die Kinder waren, waren sie sehr verstört. Wenn sie irgendwann die Kraft fanden, manche erst Jahre später, ihren Eltern davon zu erzählen, wie schlimm es da gewesen war, dann haben die Eltern meistens als erstes irritiert reagiert und gesagt, wie, du hast doch immer so schöne Karten geschrieben. Also mussten die Kinder als erstes die Hürde nochmal überwinden, den Eltern klarzumachen, dass sie selbst in ihren eigenen Karten ihre Eltern angelogen haben. Also mussten sie sich selbst der Lüge überführen. Welches Kind traut sich das? Den Eltern also zu erzählen, ja, ich wollte ja was anderes schreiben, aber das hat die Tante zerrissen und ich musste das schreiben. Das ist dann schwerer aus dem Mund gekommen. Wenn es aber aus dem Mund kam, dann wurde ihnen von den Eltern gesagt, was erzählst du denn da für ein Lügenmärchen? Spinnst du? Das kann ich nicht glauben. So. Und dann war den Kindern meistens der Mund für immer verschlossen. So, und dadurch haben die damaligen Kinder diese Geschichten dann verkapselt, haben sie ganz tief in ihren Inneren oft verborgen, haben es später mal ihren Partnern erzählt oder ihren Kindern, aber aus den Familien ist es meistens gar nicht rausgekommen.
Das heißt,
es brauchte diesen Anlass, dass es in den öffentlichen Diskurs kam. Das brauchte es offenbar, damit sich die Menschen erinnern.
Gibt es denn auch Reaktionen von Kinderkurheimen, die ja auch heute noch existieren, teilweise als Mütter-Kind-Kurheime, wenn Betroffene zum Beispiel etwas über ihren damaligen Aufenthalt wissen wollen?
Ich selber habe 2015 das erste Mal, dann 16 und nochmal 17 mit dem Träger meines ersten Kinderheimes, Verschickungsheimes, der Ballin-Stiftung in Hamburg Kontakt aufgenommen. Da wurde ich beim ersten Telefonat freundlich und erstaunt. Ich hatte damals gesagt, ich würde es gerne aufarbeiten und ob sie da einverstanden mit sind oder mir die ermöglichen würden, dass ich da in die Archive und so weiter. Und beim zweiten Telefonat wurde ich schon abgewimmelt. Nein, daran hätten wir kein Interesse, so und so. So, wie es mir da ging, so geht es jedem von uns, die alleine da versuchen, mit dem Träger in Kontakt zu kommen. In Norderney versuchen Leute seit langer Zeit mit dem Träger der damaligen Diakonissen, das ist das Diakonissenhaus in Bad Harzburg, in Kontakt zu treten. Auch in anderen Heimen versuchen immer wieder Leute mit den Trägern in Kontakt zu kommen. Sofern sie da ganz alleine anrufen, ist es immer schwierig gewesen. Seitdem wir jetzt so stark in der Öffentlichkeit sind und so viel Berichte und Artikel und Sendungen und Filme über uns erschienen sind, sind die Träger schon etwas zugänglicher, will ich es mal so formulieren. Wir haben jetzt gute Erfahrungen mit der Diakonie. Die hat 2 große eigene Untersuchungen in Auftrag gegeben. Wir haben auch Nachricht von DRK, die sich kümmern wollen. Was wir uns wünschen, ist, dass die Träger sich mit der Politik zusammen auf ein Unterstützungsprojekt einigen. Wir haben das auch schon eingereicht. Wir haben das auch schon entwickelt. Das ist ein Bürgerforschungsprojekt. Wir wollen gerne Ansprechstellen und Archive in jedem Bundesland errichten. Wir haben eine eigene Forschung begonnen. Wir möchten, dass die unterstützt wird durch die Forscher, die wir selber wählen und gewählt haben. Wir haben schon weit über 3600 Fragebögen zusammengestellt von Menschen, die uns das anvertraut haben. Dieses Pool an Forschung, was wir bisher schon zusammengestellt haben, ehrenamtlich, das wird so schnell kein Träger für sich erarbeiten können. Und da brauchen wir einfach Unterstützung. Und die Archive müssen geöffnet werden. Uns muss der Zugang zu den Akten ermöglicht werden. Und zwar nicht zu den persönlichen Akten, die gibt es über uns nicht. Es hatte jeder nur so einen Anmeldezettel auszufüllen und auf der Rückseite gab es ein Ergebnisprotokoll. Die waren so, dass sie auf der Rückseite enthielten so ein paar abwertende Sätze über das Kind. Und dann, dass es eben Kilo zugenommen hat oder 2.
Das heißt, man kann gar nicht so viel herausfinden, selbst wenn alle kooperativ sind, gibt es gar nicht so viel Nachweise?
Es gibt eben keine persönlichen Akten, aber es gibt die Heimakten. Da habe ich sehr interessante Akten gefunden. Dann gibt es Akten natürlich über die Todesfälle, die da passiert sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. 8 Akten habe ich gezogen für mein Buch. Das ist wenig, weil ich habe ja auch nur 8 Kurorte beforscht bisher von über 1143. In diesen 8 Akten fanden sich schon 5 tote Kinder. Und dann möchte ich nicht wissen, wie viele tote Kinder wir noch finden. Und uns interessiert die Wahrheit über dieses ganze Phänomen, dessen Opfer wir wurden.
Soweit Anja Röhl über das Elend der Verschickungskinder. So auch der Titel ihres gerade erschienenen Buches. Durch Homeoffice und Homeschooling sind wir Corona-bedingt schon seit Monaten mehr zu Hause. Diejenigen, die zum Beispiel mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung leben, sind dabei deutlich ärmer dran als jene, die auf vielen Quadratmetern mit Garten leben. Wohnraum ist eine knappe Ressource und teuer. Das wird auch deutlich in einer Ausstellung am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, die zumindest virtuell alternative Formen des Wohnens zeigt. Ursula Storost gibt einen Einblick.
Die Ausstellung Together, die neue Architektur der Gemeinschaft, ist schon seit 4 Monaten im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe aufgebaut. Bislang musste das Publikum draußen bleiben. Jetzt gibt es immerhin einen virtuellen Rundgang.
Diese Ausstellung ist für all die Menschen wichtig und relevant, die nicht mehr in der ganz klassischen Familienkonstellation wohnen. Und das ist heute die Mehrheit der Gesellschaft.
Der Kunsthistoriker Andreas Rubi und die Architektin Ilka Rubi haben die Ausstellung konzipiert. Es geht um alternative Konzepte des Wohnens und Zusammenlebens. Und da, so Andreas Rubi, waren die Bedingungen der Corona-Epidemie gewissermaßen eine Machbarkeitsstudie, wie sich unser Leben verändern lässt.
Wir haben durch Corona gemerkt, dass wir viele Dinge völlig anders organisieren konnten, die wir bisher als alternativlos betrachtet haben. Also, dass es auf einmal klar war, dass wir zum Beispiel
viele Besprechungen auch über das Internet machen können und uns nicht unbedingt sehen müssen. Hat ganz viele sinnlose Geschäftstermine und Geschäftsreisen überflüssig gemacht. Das ist eigentlich super.
Aber für Veränderungen des gewohnten Lebens, die Verbindung von Arbeit, sprich Homeoffice und Freizeit in den eigenen vier Wänden, braucht man andere Wohnkonzepte. Entwürfe, wie Wohnen mehr Qualität bekommen kann, gab es in mehreren europäischen Städten und in den Vereinigten Staaten schon einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
In den ersten utopischen Gartenstadtsiedlungen der Moderne war das so. Was weiß ich zum Beispiel bei der Siedlung Dresden-Hellerau. Dort ist eine Wohnsiedlung gebaut worden, direkt für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Hellerauer Werkstätten. Die hatten einen kurzen Arbeitsweg und diese Gartenstadt, das war ein kleines Städtchen oder ein großes Dorf sozusagen mit allen Infrastrukturen des sozialen Lebens, die man brauchte.
Das Ideal solcher Gartenstädte war eine Kombination von individuellen Wohnvorstellungen und großzügigen Gemeinschaftsflächen. Vorbildlich, befindet Andreas Rubi, denn in Zeiten von knappem Baugrund, explodierenden Baukosten und gewandelten Familienstrukturen sei Gemeinschaftlichkeit ökonomischer, ökologischer und sozialer.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte geben mir eine Möglichkeit, Räume nutzen zu können für Dinge, die ich sonst in keiner Wohnung alleine haben kann.
Kinderspielräume, die man anmieten, ein Gästezimmer, das mehreren Parteien zur Verfügung steht, oder einzelne Arbeitsplätze im Großraum, die man bei Bedarf nutzen kann. Geräumige Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohner eines Hauses zum Essen, Spielen, Feiern zusammentreffen können, seien auch sozial sinnvoll. Aber nach wie vor sei der Deutschen größter Traum das eigene Einfamilienhaus.
Und interessant an diesem Traum ist, dass eigentlich nicht das Haus die größte Attraktion ist, sondern der Garten am Haus. Der private, selbst nutzbare Grünraum, das ist so diese privateste Wohnutopie der Deutschen.
Einige politische Akteure stellen gerade diese deutsche Wohnutopie in Frage. Geht es zum Beispiel nach Michael Werner Bölz, Leiter des Bezirksamts Hamburg-Nord und Mitglied der Grünen, sollten Einfamilienhäuser in Metropolen fortan nicht mehr genehmigt werden. Auf dem knappen Bauland der Städte müsse Wohnraum für viele Menschen entstehen. Nutzbares Grün sei in der Stadt in Hülle und Fülle vorhanden, sagt Kuratorin Ilka Rubi und verweist auf die Großsiedlungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.
Wir haben eben festgestellt, dass diese Siedlungen aus diesen 50er, 60er, 70er Jahren, die haben sehr großzügige Außenräume. Also eigentlich was ganz Tolles, was auch viele Leute in der Stadt suchen, Freiraum. Auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, dass diese Räume eigentlich nicht wirklich genutzt werden.
So könnte man zum Beispiel eigene Gemüsebeete in den üppigen Grünanlagen der Wohnsiedlungen anlegen, meint die Architektin.
Oder die Erdgeschosswohnungen. So 50 Zentimeter überhalb des Rasens schwebt dann da so ein kleiner Balkon. Wenn das auf eine Weise umgebaut wird, dass ich von meinem Wohnzimmer nicht auf diesen kleinen Balkon 50 Zentimeter über dem Rasen schwebe, sondern von da aus direkt in den Garten gehen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann und ganz viele Ideen.
Dass der Mensch irgendwann begann, individuell wohnen zu wollen, hält der Philosoph und Publizist Florian Rötzer für einen Schritt zur eigentlichen Menschwerdung. Er hat gerade ein neues Buch zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens vorgelegt.
Dieser Rückzug in das Gehäuse war eigentlich, denke ich, der Beginn der Ausprägung von neuen Verhaltensweisen, die überhaupt erst sozusagen die menschliche Kultur in Gang gebracht haben.
Folgerichtig haben gesellschaftliche Veränderungen auch Veränderungen der Wohnformen bewirkt.
Die Industrialisierung ist da ein gutes Beispiel. Es entstanden die ersten Fabriken und die in den Städten dann die Wohnkasernen hochgezogen und auch ganz primitive Wohnungen zur Verfügung gestellt, in denen sich die Menschen gewissermaßen stapelten.
Das waren menschenunwürdige Wohnverhältnisse infolge zügelloser kapitalistischer Geldgier. Aber Wohnen änderte sich auch durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die Cholera-Epidemie in Hamburg bewirkte den Bau einer Kanalisation und die Erfindung des Siphon. Krankmachender Gestank und Keime wurden aus den Wohnungen verbannt, damit die Menschen gesund blieben. Heute, in Zeiten von Corona, werben Discounter für Luftreiniger zu Dumpingpreisen. Es ist gerade eine spannende Zeit, um das Zusammenwirken von Umwelt und Wohnen zu verfolgen, sagt Florian Rötzer.
Weil ja auch mit Rückzug in das Homeoffice wahrscheinlich auch die Städte sich allmählich verändern werden. Man kann davon ausgehend, dass die Büros schrumpfen werden, dass also der Raum in den Städten größer wird. Andererseits können die Menschen auch aus den Städten hinausziehen. Sie können sich dort ihre Wohnung suchen, wo sie leben möchten, nicht unbedingt dort, wo ihr Arbeitsplatz früher mal gewesen ist.
Was sind die veränderten Wohnbedürfnisse der Singles, der Alleinerziehenden, der Familien? Wie viel Privatheit will der Mensch und wie viel Gemeinsamkeit? Welche ökologischen Gebote gilt es heutzutage zu beachten? Was macht Menschen gesund? Und wie kann man die Antworten auf diese Fragen in Umbau, Neubau, Sanierung berücksichtigen? Damit beschäftigt sich auch der Hamburger Oberbaudirektor Franz Josef Höhing. Er sitzt in der Ausstellung und blättert im Hamburger Morgen, dem Ausstellungskatalog in Form eines Boulevardblatts. Darin findet man Umbauanleitungen für vorhandene Siedlungen. Laubengänge, Dachterrassen, gemeinschaftlich nutzbare Loggien.
Meine Vorstellungen sind, ein möglichst breites Angebot in dieser Stadt bereitzuhalten für die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie man zusammenlebt in einer Großstadt.
Der Oberbaudirektor hat in Zusammenarbeit mit 8 Baugenossenschaften im vergangenen Jahr 14 Siedlungen aus den 60er und 70er Jahren in den Blick genommen. Franz Josef Höhing hat mehr als 40 Architekturbüros eingeladen, herauszufinden, welche Qualitäten diese Siedlungen auszeichnen und wie man die ausbauen kann. Die Ergebnisse kann man im Museum als Planungen begutachten. Neue Reihenhäuser, Atelierwohnungen, Wintergärten, Markthallen fürs Quartier. Problemlos integriert in Bestehendes.
Also mein Wunsch ist, dass man jetzt nicht bilderstürmerisch mit den Beständen umgeht und sagt, das reißen wir jetzt einfach mal ab, jetzt bauen wir das dreimal so dicht und viel besser, als das damals gemacht worden ist, sondern dass wir mit einer gewissen Behutsamkeit daran gehen und gleichzeitig aber auch mutig sind, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Gut, böse, Held, Widersacher. Das sind Stereotype, die in fast jedem Märchen vorkommen. Und genauso gegensätzlich wie ihre Charaktere war auch die Rolle von Märchen im Dritten Reich. Die Nationalsozialisten instrumentalisierten sie als Propagandainstrument, während einige Menschen in den Konzentrationslagern Märchen schrieben, um sich gegenseitig Mut zu machen. Diese Doppelfunktion hat der Münsteraner Erziehungswissenschaftler Oliver Geister genauer untersucht. Die Ergebnisse zeigt er in seinem neuen Buch Märchen in dunklen Zeiten. Simon Schomecker hat es gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
Helga und Hilde Märchen vorgelesen. Sie sind so herrlich wie der Brüder Grimm. Richtige Volkskost.
Das schreibt Josef Goebbels am 10. April 1937 in sein Tagebuch. Der NS-Propagandaminister mochte diese Texte, weiß Oliver Geister, Erziehungswissenschaftler und Lehrer aus Münster. In seinem Buch Märchen in dunklen Zeiten beschreibt der Autor, wie Goebbels und andere Politiker des Dritten Reichs diese Volkskost gezielt in ihrem Sinne einsetzten.
Gerade die Märchen der Grimms waren ja sehr beliebt, vor allem bei den Kindern. Und dann kam aus meiner Sicht noch hinzu, dass sich mit den Märchen durchaus erwünschte Tugenden und Haltung transportieren ließen. Also zum Beispiel Stärke, Mut, Kampfesbereitschaft oder auch bedingungslose Treue.
Das zeigt sich etwa in Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich, Schneewittchen und Der Trommler. Solche Märchen waren daher perfekte Propagandainstrumente und wurden auch in der Kinder- und Jugendstunde des Reichssenders gelesen. Dabei enthielt die Märchensammlung der Brüder Grimm nicht bloß Texte deutscher Herkunft. Aus französischen Quellen stammen zum Beispiel Aschenputtel, Dornröschen oder Rotkäppchen.
Die Volkskunde ab 1933 war dann sehr stark bemüht, die Grimmschen Märchen eben als deutsche Märchen darzustellen. Die Grimms haben ja dann die Märchen sich von deutschen Erzählerinnen erzählen lassen, aber Rotkäppchen ist nun mal ein französisches Märchen und das wusste man eigentlich auch im Dritten Reich.
Neuere Forschungen zu den Brüdern Grimm belegen vermehrt antisemitische Äußerungen ihrerseits. So schrieb Wilhelm Grimm 1833 in seinem Wiesbadener Kurtagebuch:
Ich bemerke nur, dass die Juden immer mehr Überhand nehmen. Ganze Tische und Plätze sind damit angefüllt. Da sitzen sie mit der ihnen eigenen Unverschämtheit, fressen Eis und legen es auf ihre dicken und wulstigen Lippen, dass einem alle Lust nach Eis vergeht.
Dennoch, Märchen mit antisemitischen Zügen, wie zum Beispiel der Jude im Dorn, sind selten. Und es gibt auch Geschichten wie die klare Sonne, wo Juden positiv dargestellt werden. Dieser Text war im Dritten Reich verboten. Andere Märchen wiederum wurden auch für den Schulunterricht umgedeutet.
Es gibt einen Märchenpädagogen aus der Zeit, der hat zum Beispiel der Figur Rumpelstilzchen jüdische Attribute angedichtet. Also die dunkle Macht, die der Königin das Kind rauben will. Eine der abstrusten Deutungen, die mir begegnet ist, ist, dass man Rotkäppchen als deutsches Mädel sehen wollte und den Jäger mit Hitler gleichsetzte, der das Kind vor dem Wolf, dem Juden, bewahrt.
Manchen Lehrkräften genügte aber auch das nicht, wie die Aussage des amerikanischen Schulleiters Gregor Ziemer zeigt. Er konnte in den 1930er Jahren das deutsche Schulwesen erkunden.
Wo eine Volksschullehrerin ihm sagt, sie liest ihren Kindern, also es waren 8-jährige Schüler, um die es ging, keine Märchen der Grimms vor, denn die seien zu altmodisch. Sie liest lieber neue, moderne Märchen vor, die besser die Propaganda sozusagen transportieren.
Oliver Geister fällt dazu das naseweise Menschlein ein. Darin wird Hitler als Mann aus dem Volk stilisiert, der sein Land Germilien rettet.
Ein Herrscher namens Prolos hat diesem Volk eingeredet, ihr solltet keine Kinder mehr kriegen, dann habt ihr viel mehr Land für euch. Und der Mann aus dem Volk, also Hitler, kommt dann später und redet dem Volk dann ein, dass sie alle ganz viele Kinder kriegen sollen, denn sie seien das auserwählte, glückliche Volk.
Zu den Märchen in dunklen Zeiten, die Oliver Geister beleuchtet, gehören aber auch solche, mit denen KZ-Insassen sich gegenseitig Mut machten.
Was mir da aufgefallen ist, waren im Prinzip zwei Themenbereiche, in denen in Konzentrationslagern ein großer Mangel herrschte. Einmal geht es ums Essen. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Märchen von der doppelten Portion, wo man sich zweimal anstellen darf, um dann endlich mal satt zu werden. Und der andere Aspekt ist natürlich der Aspekt der Freiheit.
Dieser findet sich auch in einem Märchenbuch, das von KZ-Häftlingen selbst verfasst und gezeichnet wurde.
Die haben Zwangsarbeit leisten müssen in Auschwitz, in der Zentralbauleitung und in dem Baubüro. Das ist deshalb nicht unerheblich, weil sie da Zugang hatten zu farbigen Stiften, zu Papier und auch zu Matrizen.
Damit entstand unter anderem das Märchen vom Hasen, vom Fuchs und vom Hahn, in dem der Fuchs als gefürchtetes Tier besiegt wird.
Der Fuchs sah hin, der Hahn schlug zu und schlug dem Fuchs aufs Haupt im Nu. So geht's den schlimmen Schurken meist, wenn Fremdes sie begehren dreist.
Diese Märchenbücher fertigten die KZ-Insassen oft als Andenken für ihre Familien. Erhaltene Exemplare befinden sich heute etwa im Museum der Gedenkstätte Auschwitz. Oliver Geister zeigt im Buch Bilder daraus. Abgebildet ist auch ein gemaltes Ankündigungsplakat von Hans Krasers Kinderoper Brundibar. Darin gelingt es einer Gruppe Kinder, einen bösen Leierkastenmann zu vertreiben. Das Stück wurde mehrfach im Lager Theresienstadt aufgeführt, wo auch der Komponist gefangen war. Die erste Aufführung fand heimlich statt.
Die wurde dann so erfolgreich, dass die Aufführungen dann schließlich von den Nazis sogar geduldet wurden. Sie wurden dann von den Nazis leider Gottes auch instrumentalisiert, weil sie die genutzt haben, um der Welt vorzugaukeln, in Theresienstadt herrschten menschenwürdige Zustände.
In Wirklichkeit wechselte die Besetzung ständig, weil die beteiligten Kinder reihenweise in den Tod geschickt wurden. Die Doppelrolle von Märchen im Dritten Reich konnte also gegensätzlicher nicht sein.
Hanau, das ist nicht nur die Stadt, in der die Brüder Grimm geboren wurden. Hanau ist aktuell vor allem im Gedächtnis durch den Anschlag, bei dem morgen vor einem Jahr 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln ums Leben kamen. Hans Rubenich hat in den vergangenen Wochen über den Anschlag recherchiert, mit Vertretern der Stadt gesprochen, mit Wissenschaftlern und mit Opfern, die den Anschlag überlebt haben.
Mein Name ist Said Idris Hashemi, ich bin hier in Hanau geboren am 1.9.1996. Ich bin ein Kind von Einwanderern, also mein Vater ist 1987 nach Deutschland gekehrt, aus Afghanistan, hat meine Mutter dann kurz darauf 1993 geheiratet und hat sich eine Familie aufgebaut hier in Hanau. Wir waren insgesamt 5 gewesen, 4 Jungs und eine Schwester und jetzt sind wir 4.
Said Idris Hashemi hat den Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 überlebt. Sein jüngerer Bruder kam dabei ums Leben. 9 Menschen starben, als der Attentäter in mehreren Bars und einem Kiosk um sie schoss, am Ende seine Mutter tötete und schließlich sich selbst. Er war gebürtiger Hanauer, genau wie Said Idris Hashemi. Dessen Eltern waren vor über 40 Jahren aus Afghanistan geflüchtet.
Jeder weiß, dass Afghanistan ein Kriegsland ist, also dass da Krieg herrscht. Es ist nicht einfach, dort zu leben. Da hat mein Vater irgendwann mal die Entscheidung gefällt, nach Deutschland zu kommen, weil er hier Perspektive gesehen hat, weil er hier Zukunft gesehen hat, weil er hier eine Familie gründen wollte und auch sesshaft werden möchte.
Ich habe Said Idris Hashemi das erste Mal im September 2020 besucht, 7 Monate nach dem Anschlag. 2 Monate später, im Dezember, sehen wir uns wieder.
Also gesundheitlich bin ich noch nicht ganz wieder fit. Ich warte gerade noch auf eine Schulteroperation, die jetzt gerade in Planung ist. Und psychisch bin ich noch in psychologischer Behandlung. Die vergangenen Monate, die waren sehr, sehr stressig gewesen. Die waren vor allem für unsere Familie sehr, sehr schwer gewesen.
Die Familien suchen nach einem Halt, unterstützen sich gegenseitig. Wie wichtig es für die Betroffenen eines Anschlages ist, nicht alleine zu sein und Hilfe zu bekommen, weiß auch Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen.
Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen zu den Opferfolgen von schwerster Gewalt, ob das Terroranschläge in Madrid, London waren, in Norwegen oder auch von Amokläufen. Und man weiß schon, dass die soziale Unterstützung im engsten Familien- und Freundeskreis eigentlich das Allerbeste ist, was einem Menschen widerfahren kann. Und man weiß, dass schlimme Gewalterfahrungen immer Folgen haben. Etwa ein Drittel der Personen, die schwerste Gewalt überlebt haben oder als Hinterbliebene dann eben einen schrecklichen Verlust hinnehmen mussten, bekommen ihr Leben danach nicht mehr so gut auf die Reihe.
Von Anfang an unterstützt Andreas Jäger als Opferbeauftragter der Stadt Hanau die Familien der Betroffenen. Er ist auch Koordinator für Flüchtlinge. Andreas Jäger.
Was ich versuche, ist mit meinen Kollegen, Kolleginnen, mit allen, die da irgendwie beteiligt sind, einfach einen gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen und zu sagen, wo kann man euch unterstützen, wo kann man euch helfen, wo kann man euch in den Arm nehmen. Selbst das kann man nicht mal. Also auch das Bedürfnis, zum Beispiel einen jungen Mann mal zu umarmen, ist in der jetzigen Zeit schwer. Aber natürlich ist der Impuls schon da zu sagen, komm doch einfach mal her. Du gehst halt nach Hause und schüttelst es dann ab und sagst, das war irgendwie ein komischer Arbeitstag, sondern das sind Dinge, die sich weit auch über die Arbeit hinaus beschäftigen, auch am Wochenende, manchmal auch, wenn man nachts aufsteht, kurz drüber nachdenkt.
Gleich nach dem Anschlag in Hanau suchte Oberbürgermeister Klaus Kaminski die Familien der Betroffenen auf. Auch die Familie von Said Idris Hashemi. Sein Vater wandte sich an ihn mit einer Bitte, die der Oberbürgermeister so nicht erwartet hatte.
Für mich war eine sehr beschämende Begegnung, als der Vater mir sehr schnell sagte, ich möge bitte bei seinem Arbeitgeber, wo er, der Vater, 40 Jahre lang gearbeitet hat und noch arbeitet, mich doch erkundigen, wie gut er dort und praktisch ohne Krankheitstage arbeitet. Und in der Folge, ich möge mich bei den Nachbarn erkundigen, wie gut sie integriert seien, wie gut sie mit den Nachbarn auskämen. Das hat mich auch zu Tränen gerührt, weil das hatte diese Familie, hatte dieser Vater nun überhaupt nicht nötig aus meinem Gesichtspunkt. Und praktisch mir zu erklären, dass sein Sohn, der Getötete oder sein schwer verletzter Sohn, es nicht verdient hätten, in dieser Nacht angeschossen zu werden.
So etwas zu hören, hat den Oberbürgermeister nicht nur beschämt, auch sein Bild vom multikulturellen Hanau bekam dadurch Risse.
Und wo ich auch gedacht habe, da ist doch einiges in den letzten Jahren vielleicht, nicht nur, aber auch in Hanau, ein Stück schief gegangen. Ich habe sehr früh gesagt, weil mich das gestört hat, mit der Fremdenfeindlichkeit, die Opfer sind keine Fremden. Dass aber trotzdem jemand glaubte, mir sagen zu müssen, wie gut er seit 40 Jahren in dieser Stadt als Vater eines Erschossenen arbeitet. Das hat mich eher beschämt.
Seit Etres Hashemi lebt zu Hause bei seiner Familie, nur ein paar Minuten entfernt von einem der Tatorte. Er und sein Bruder trafen sich oft mit Freunden in der Arena-Bar, auch am Abend des 19. Februar 2020.
Wir saßen in einer Runde mit den Jungs zusammen und dann haben wir mehrere Schüsse von draußen gehört. Ich bin dann aufgestanden. Wir hatten Februar gehabt. Ich dachte mir, die Zeit von Silvester ist schon vorbei. Das hört sich auf jeden Fall nicht normal an, habe ich zu den Jungs auch gesagt gehabt. Und bin dann Richtung Ausgang gelaufen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und als ich dann Richtung Tür gelaufen bin, Ausgangstür, habe ich schon gesehen, wie der Täter mit der Waffe in der Hand reingelaufen ist und mich angeschaut hat. Aber dann erstmal in den Kiosk rein ist.
Dort schießt er um sich, ermordet drei Menschen. Dann rennt er zurück in die Arena-Bar.
Dann sind wir mit den Jungs nach hinten gerannt in die Arena-Bar. Und dann ist er reingekommen und hat angefangen loszuschießen auf uns. Wir haben uns hinter eine Säule versteckt. Ich war der Erste gewesen an der Säule und alle waren hinten dran gewesen. Man versucht die ganze Zeit auszuweichen, um sein Leben zu kämpfen. Man merkt es auch nicht, wenn man selbst getroffen wird. Als ich unter der Bar lag, ist alles vorbei gewesen. Da habe ich mein Handy rausgeholt, habe versucht, die Polizei zu verständigen. Die sind beim ersten Mal nicht rangegangen, beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal habe ich dann 112, den Notruf, gewählt. Da ist dann endlich jemand rangegangen und habe ich gesagt gehabt, dass es Schüsse am Kurt-Schumacher-Platz 10 in Hanau-Kesselstadt gab. Und wir haben hier Verletzte und Tote.
Nicht nur seit Etres Hashemi kam erstmal mit seinem Handy nicht durch. Auch Hinweise von Bürgern an diesem Abend liefen ins Leere. Es gab Probleme mit dem Notrufsystem der Hanauer Polizei, die möglicherweise Menschen das Leben kostete. Das belegen jüngste Recherchen des Hessischen Rundfunks, des ARD-Magazins Monitor und des Spiegel.
Während ich telefoniert habe, habe ich gemerkt, dass meine Zunge langsam angefangen hat, taub zu werden. Ich habe angefangen zu nuscheln und in dem Moment weiß man ja nicht, was los ist. Und da hat dann ein Freund zu mir gesagt, dass ich am Hals blute. Und als ich mein Handy weggelegt habe, habe ich gesehen, dass mein Handy dann voller Blut war. Ich habe versucht, nach den anderen zu schauen, ob man noch irgendwie erste Hilfe leisten kann oder sonst etwas machen kann. Vergeblich.
Der Täter hätte aus rechtsextremen Gründen gehandelt, heißt es. Sein Hass richtete sich gegen Einwanderer.
Tobias Rathjen in Hanau war aus meiner Sicht schwer psychisch krank. Und zwar in Richtung einer paranoiden Schizophrenie. Das kann man deshalb annehmen, weil er ein sehr, sehr krudes Schriftstück hinterlassen hat, in dem er seine Gewaltrechtfertigungen darlegt, seine Motive, aber dann auch einen Einblick in seine kranke Persönlichkeit gibt. Aber trotzdem dieser Täter in der Lage war, rechtsextremistische Hassbotschaften nicht nur aufzunehmen und weiterzutragen, sondern umzusetzen in eine Tat.
Die Gießener Kriminologin Britta Bannenberg forscht seit über 20 Jahren über Terroranschläge, Gewalt und Amokläufe. Sie analysiert die Motive der Täter und sie untersucht, inwieweit sie psychisch krank waren. Amokläufe, so Professorin Britta Bannenberg, handeln selten im Affekt. Sie planen ihre Tat, wie vermutlich auch der Täter von Hanau.
Sie beschäftigen sich in der Regel schon Jahre zuvor mit dem Moment, an dem sie es tun werden. Und in dieser Zeit erleben sie aus ihrer Sicht für sich selbst großartige Momente. Das haben mir auch einige interviewte Täter so berichtet. Die haben gesagt, ich habe ja lange überlegt, wie ich es machen werde, wen ich erschießen werde. Und allein die Vorstellung, das könnte der und der sein, den ich morgen umlege, das hat mir ein paar Tage über die Zeit geholfen. Da war ich noch gar nicht so weit, dass ich die Tat wirklich hätte begehen können. Das war erst viel später so. Die fühlen sich Gott gleich. Das haben wir bei fast jedem zweiten Täter irgendwo auch niedergeschrieben gefunden.
Gleich nach der Tat wird der Vater des Attentäters verhört. Er kommt wieder frei. Mit dem Anschlag hatte er vermutlich nichts zu tun, heißt es. Fast ein Jahr danach, im Dezember 2020, geht er gegen die Behörden vor. Der Spiegel berichtet, er fordere nun die Tatwaffen seines Sohnes zurück. Gleichzeitig sollten alle Gedenkstätten beseitigt werden. Sein Sohn, so behauptet er weiter, sei von einem Geheimdienst getötet worden. Ein anderer hätte den Anschlag verübt. Bei dem Attentäter findet die Polizei ein Manifest. Darin schreibt er, nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besäße, sei, wie er wörtlich anmerkt, reinrassig und wertvoll.
Das ist ja ein rassistischer Anschlag gewesen. Hass hat die Motivation dazu gegeben, dass unschuldige Menschen gestorben sind. Und das sollte den Menschen auch bewusst gemacht werden, dass Hass töten kann. Und genau das ist der Schwerpunkt, wo wir uns jetzt drauf in Zukunft auch konzentrieren sollten, dass es nicht mehr zu solchen Attentaten kommen kann. Und es ist schwierig, sowas zu verhindern. Aber wir können das versuchen, den Tätern wenigstens schwieriger zu machen.
Seit Edris Hashemi hat im Krankenhaus oft darüber nachgedacht, was passiert ist und was er ändern könnte. Er plant, in die Schulen zu gehen, dort mit den jungen Menschen zu sprechen, sie zu Diskussionskreisen einzuladen.
Ich bin ein Mensch, der sagt, dass Bildung Rechtsextremes tötet. Umso gebildeter man ist, umso mehr man weltoffener ist, man wirklich auch kritisiert, hinterfragt, das gehört dazu, aber man sollte trotzdem offen für alles sein. Man sollte motiviert sein, etwas Neues zu lernen. Man wird nicht als Rassist geboren. Das entwickelt sich mit der Zeit. Wenn man schon in der Grundschule anfängt, den Kindern diese weltoffene Sicht zu zeigen und wirklich daran arbeitet, dann wird es in Zukunft die nächsten Generationen viel einfacher haben. Und da wird es auch kaum mehr Rechtsextreme geben, wenn man das in Angriff nimmt. Wir hoffen und beten dafür, dass Hanau die Endstation ist, also dass Hanau der letzte Anschlag war. Deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, die Aufklärung lückenlos hinzukriegen. Also man muss wirklich schauen, was ist da schiefgelaufen? Wie kam der Täter an die Waffen dran? Konnte man das verhindern?
2016 hat Britta Bannenberg mit ihrem Team ein Projekt gestartet, das Amokläufe verhindern soll. Bürger und Bürgerinnen sind seitdem aufgefordert, sich bei ihnen zu melden, sollte ihnen etwas in ihrem Umfeld auffallen. Die wissenschaftlichen Grundlagen für dieses Präventionsprojekt gehen zurück auf eine Studie des Bundesbildungsministeriums aus den Jahren 2013 bis 2016. An dieser Studie war das Team um die Gießener Kriminologin maßgeblich beteiligt. Sie analysierten die bisherigen Amokläufe in Deutschland und suchten nach Anhaltspunkten, wie diese verhindert werden könnten. Daraus entstand das jetzige Projekt, was bis heute sehr erfolgreich ist. Britta Bannenberg.
Im Grunde merkt das nähere soziale Umfeld, dass mit einer Person etwas nicht stimmt. Das heißt, Personen sind beunruhigt, dass ihr Arbeitskollege, vielleicht ein Mitschüler, eine Tat planen könnte. Das fällt auf durch Äußerungen. Die Polizei wird in der Regel in etwa 80% der Fälle eingeschaltet, in Absprache mit den Anrufern. Und es gab dann auch Fälle, da haben die Personen, die überprüft wurden, sogar ganz klar gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht gekommen wären, hätte ich das in ein paar Tagen durchgezogen. Ich hätte Menschen getötet.
Jetzt zum Jahrestag des Anschlages von Hanau wird auch der Opferbeauftragte Andreas Jäger bei der Gedenkveranstaltung dabei sein. Er betreut die Familie Hashemi seit Juni vergangenen Jahres. Er beobachtet, dass das, was die Angehörigen und Betroffenen erleben mussten, tiefe Spuren in ihrer Psyche hinterlässt.
Also bei den Hashemis war ein großes Problem, dass die halt relativ nah am Tatort gewohnt haben. Und dass der Edris mir auch sofort gesagt hat, Andi oder Herr Jäger damals noch, ich kann zum Beispiel nicht in mein Kinderzimmer zurück, weil da hat mein Bruder mit mir gelegen und geschlafen. Nebendran, ich kann einfach nicht in diesen Raum rein.
Die Stadtverwaltung Hanau will helfen. Die Chancen stehen gut für die Familie Hashemi, in eine neue Wohnung oder in ein Haus einzuziehen. Wegziehen wollten sie nie, seit Edris Hashemi.
Klar, es gibt Menschen, die anders denken, aber das ist nur eine Minderheit. Also wären wir aus Hanau weggezogen, dann hätten die doch gewonnen.
Mit dieser Erinnerung an den Anschlag in Hanau vor einem Jahr geht unsere heutige Ausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.